Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Montag, den 30. Januar. Heute mit folgenden Themen. Sie können in eisiger Kälte weder vor noch zurück.
So sometimes people get trapped into this situation because also Belarusians don't allow them to go back to Minsk, to the capital of Belarus, even if people want to do so. They just push them back to the European border, so people are in some kind of ping pong for weeks sometimes.
Die Situation in den Wäldern an der EU-Außengrenze zu Belarus gleiche einem Pushback Ping Pong, sagt ein litauischer Aktivist. Und was bedeutet Diversität und Integration für das Trio, das neu das Schlachthaustheater leitet?
Wir denken dabei sowohl an das Publikum, das wir ansprechen wollen, natürlich auch an die KünstlerInnen, die bei uns zu Gast sind, die mit einem Gastspiel kommen oder die wir koproduzieren, und auch das Team, das das Schlachthaustheater ausmacht, also die Leute, die im Haus arbeiten.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rall.
Die Berner Stadtregierung hat entschieden, wo die Velo- und Fußgängerinnenbrücke gebaut werden soll, von der Lenggasse in den Breitenrhein. Die Brücke soll von der Wielerstraße im Breitenrhein über Bahngeleise und Aare bis zum Viererfeld führen, oberhalb des Neufeldtunnels. Gleichzeitig bestätigt die Stadt, mit der weiteren Projektierung noch zuzuwarten, aus finanzpolitischen Gründen. Anfangs Februar beginnt die Sanierung der Stützmauer der Münsterplattform in der Berner Altstadt. Gemäß Mitteilung der Stadt bleibe die Plattform während der Sanierungsarbeiten offen. Bis Ende 2026 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dürfen in der Schweiz deponierte Gelder von russischen Oligarchen für den Wiederaufbau in der Ukraine eingesetzt werden? Außenminister Ignazio Cassis zeigte sich am Weltwirtschaftsforum WEF grundsätzlich offen, vorher aber müsse man das Gesetz anpassen, so Cassis. Anderer Meinung ist der emeritierte Strafrechtsprofessor Marc Piet. Gegenüber den Tamedia-Zeitungen verweist er auf Artikel 72 Strafgesetzbuch. Falls der Bund Russlands Präsidenten Putin und kremlnahe Oligarchen als kriminelle Organisation einstufe, wäre es möglich, die russischen Gelder zu verwenden, ohne gegen die Eigentumsgarantie zu verstoßen. Aktuell sind in der Schweiz rund 7,5 Milliarden Franken eingefroren von sanktionierten Personen aus Russland. Bei der Landtagswahl in Niederösterreich haben die RechtspopulistInnen von der FPÖ einen deutlichen Sieg verbucht. Die FPÖ kommt auf fast ein Viertel der Stimmen und ist somit nun zweitstärkste Kraft vor den SozialdemokratInnen mit 20%. Die Ibiza-Affäre scheint sie definitiv hinter sich gelassen zu haben. Zudem scheint sich bezahlt zu machen, dass sie unter dem neuen Chef Herbert Kickl noch weiter nach rechts gerückt ist. Die konservative ÖVP verlor 10 Prozentpunkte und damit auch die absolute Mehrheit. Die Wahl in Niederösterreich gilt als Stimmungstest für die nächste Bundeswahl im kommenden Jahr. Israels Regierung will das Waffenrecht massiv liberalisieren. Israelische BürgerInnen sollen sehr viel einfacher Schusswaffen erwerben können. Das hat Israels Sicherheitskabinett beschlossen nach zwei verheerenden Terroranschlägen mit Schusswaffen in den letzten Tagen. Gemäß Ben-Gvir, Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, sollen sich ZivilistInnen so künftig besser verteidigen können. KritikerInnen befürchten hingegen mehr Gewalt und straflose Angriffe gegen PalästinenserInnen. Damit zum Wetter. Morgen Dienstag könnten sich am Vormittag noch zeitweise die Sonne zeigen. Am Nachmittag ist es bewölkt bei maximal 5 Grad. Am Mittwoch gibt es voraussichtlich Hochnebel am Morgen und Wolken am Nachmittag. Die Temperaturen klettern auf 7 Grad.
Rabe Info.
Sie sind ein Spielball geworden zwischen dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko und der EU-Migrationspolitik. Es gibt immer wieder Geflüchtete, die festsitzen in den unwegsamen, sumpfigen Wäldern zwischen Belarus auf der einen Seite und Polen, Litauen und Lettland auf der anderen Seite. Sie können weder vor noch zurück, weil Polizeikräfte von beiden Seiten ihnen den Weg versperren. In den Wäldern Litauens gibt es nur eine einzige Gruppe, die Hilfsgüter verteilt, die Sienus-Gruppe auf Deutsch Grenzgruppe. Die AktivistInnen versuchen zu helfen, wie es nur geht. Doch bereits sei in diesem Winter mindestens eine geflüchtete Person gestorben, womöglich wegen Unterkühlung. Laut Euronews mussten drei weiteren die Beine amputiert werden. Mantau engagiert sich seit 1,5 Jahren in der Sienus-Gruppe. Katrin Hiss hat ihn gebeten, die Gegend um die belarussisch-litauische Grenze zu beschreiben.
Ich habe die Schweiz nur einmal besucht. Die Grenze habe ich von Deutschland aus überschritten. Man hat sofort gesehen, dass man nun in einem anderen Land ist, denn ein Fluss bildet die natürliche Grenze. Die Grenze zwischen Belarus und Litauen ist hingegen eine künstliche. Sie wurde vor langer Zeit einmal mehr oder weniger willkürlich gezogen und beruht nicht auf natürlichen Gegebenheiten. Noch vor 2 Jahren war es deswegen sehr leicht, von einem Land ins andere zu gelangen. Die Gegend ist nur sehr dünn besiedelt, sie ist geprägt von Wäldern und Sümpfen. Und es wird im Winter sehr kalt hier. Minus 20 Grad sind keine Seltenheit. Kombiniert mit Schnee oder Regen sind das sehr schwierige Bedingungen, um draußen unterwegs zu sein.
Es gibt ja viele Routen nach Mitteleuropa, beispielsweise von Libyen aus oder über den Balkan. Was ist die Geschichte der Menschen, die versuchen, die EU von Belarus aus zu erreichen?
Als die ersten MigrantInnen vor 2 Jahren über diese Route nach Litauen kamen, war offensichtlich, dass der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko seine Finger im Spiel hatte. Er hat Menschen aus dem Irak und aus Syrien eingeladen, hat ihnen spezielle Visa ausgestellt und sie in gecharterten Flügen nach Minsk geholt. Jetzt kommen vermehrt Menschen, die ein russisches Visum erhalten hatten, denn zwischen Russland und Belarus sind die Grenzen offen. Wir wurden bereits von Flüchtenden kontaktiert aus Bangladesch, Pakistan, Afghanistan, Kongo, Kamerun, aus verschiedenen Ländern Nordafrikas und aus dem Nahen Osten, sogar aus Kuba. Hinzu kommen Menschen aus Zentralasien, also aus Ländern wie Tadschikistan und Usbekistan, die bis anhin in Russland gelebt haben.
Liegt es am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dass auch Menschen aus diesen ehemaligen Sowjetrepubliken versuchen, die EU zu erreichen?
Ja, einige von ihnen verlassen Russland, weil sie ihren Job verloren haben wegen der Sanktionen. Andere mit doppelter Staatsbürgerschaft fürchten sich hingegen, ins Militär eingezogen zu werden und versuchen deshalb in die EU einzureisen.
Gibt es so etwas wie eine typische Geschichte, wie Menschen aus Belarus aus versuchen, nach Litauen zu kommen, also in die EU zu kommen?
There is no typical story. All the stories are so unique.
Jede Geschichte ist einzigartig. Ein Großteil der Menschen kommt aber immer noch, weil in ihrem Heimatland ein bewaffneter Konflikt herrscht. In Syrien, Irak oder Afghanistan beispielsweise. Oft sind es Familien. Sie kommen nach Belarus. Viele davon wurden von Schleusern angelogen, dass die Reise in die EU eine einfache sein werde. Sie versuchen von Belarus aus zu Fuß nach Polen, Litauen oder Lettland zu gelangen, werden an der Grenze jedoch abgewiesen und zurückgeschickt, denn diese drei Länder haben den Zugang zu Asylverfahren gestoppt. In der Folge davon sind sie zwischen den Ländern gefangen, denn die belarussischen Sicherheitskräfte lassen sie auch nicht mehr zurück nach Minsk. Die Flüchtenden befinden sich dann in einer Situation, die wir Pushback-Ping-Pong nennen, manchmal für Wochen.
Du hast gesagt, dass in Polen, Litauen und Lettland Flüchtende kein Asylgesuch mehr stellen können. Das widerspricht aber der Genfer Flüchtlingskonvention, die besagt, dass jeder Mensch das Recht hat, ein anderes Land um Asyl zu ersuchen. Wie ist es also möglich, dass diese Länder das Recht auf ein Asylgesuch einfach aussetzen?
Die drei Staaten haben den Notstand ausgerufen und verwehren so den Zugang zu diesem Recht.
Und wie begründen Polen, Litauen und Lettland den Notstand?
Ich erinnere mich nicht an die genauen Zahlen, aber normalerweise gab es einige hundert Asylsuchende, die pro Jahr nach Litauen gekommen sind. 2021 waren es dann plötzlich Zehntausende, weil die belarussische Diktatur sie hierher gebracht hat. Für die Regierungen von Polen, Litauen und Lettland war das Anlass, den Notstand auszurufen, der seither immer wieder verlängert wurde. Dann begann der Ukraine-Krieg und Belarus ist Bündnispartner von Russland. Ein weiterer Grund, den Notstand aufrechtzuerhalten.
Du bist ja Aktivist der Sienos-Gruppe. Was macht ihr konkret?
Ja, so we started in the autumn of 2021.
Wir haben die Gruppe im Herbst 2021 gegründet. Für uns war damals klar, dass es gestrandete Geflüchtete in den Wäldern im Grenzgebiet zu Belarus geben muss. Wir haben die offiziellen Pushback-Zahlen vernommen. Die Grenzpolizei hat sie täglich stolz verkündet als Beweis, dass sie ihre Arbeit gut macht. Der Zugang zur Grenzregion war beschränkt, aber wir wollten wissen, was da genau vor sich geht. Warum beispielsweise Medienschaffenden und NGOs der Zugang verwehrt wird. Wir haben dann unsere Telefonnummer veröffentlicht, damit uns Flüchtende kontaktieren können und sind an die Grenze gefahren oder so nah wie möglich, um den Menschen Unterstützung zu bieten. Essen, Trinken, warme Kleider. Damit wir keine Gesetze brechen, haben wir noch nie Menschen irgendwo hingefahren. Wir übergeben Hilfsgüter und verlassen die Region wieder. Als nächsten Schritt haben wir dann angefangen, juristische Unterstützung anzubieten. Später kam politisches Engagement dazu. Wir sprechen mit Medien und PolitikerInnen über die Situation an der Grenze. Wir haben die Hoffnung aufgegeben, dass die Pushbacks aufhören. Deswegen kämpfen wir nun mindestens für Transparenz, dafür, dass die Pushbacks extern beobachtet werden. Auch führen wir in ganz Litauen Veranstaltungen durch, um die Öffentlichkeit aufzuklären, was an der Grenze passiert. Wir haben also als humanitäre Gruppe angefangen und haben unsere Arbeit dann auf andere Bereiche ausgeweitet. Die humanitäre Hilfe ist aber immer noch unsere Hauptaufgabe. Denn keine andere Organisation ist im Grenzgebiet zwischen Belarus und Litauen unterwegs.
Du hast gesagt, dass ihr grundsätzlich keine Menschen transportiert. Ihr verteilt Hilfsgüter in den Wäldern und unterstützt bei juristischen Fragen, lasst die Menschen aber zurück in den Wäldern. Ist das nicht unglaublich schwierig?
Well, it feels sad, but we also know that that would be incriminating. So.
Das macht traurig, auf jeden Fall. Aber wir wissen, dass wir uns sonst strafbar machen würden. Niemand von uns will riskieren, ins Gefängnis zu kommen. Aber ja, selbstverständlich ist es sehr schwierig, die Menschen zurückzulassen. Das erste Mal, als ich eine Gruppe Geflüchtete im Wald angetroffen habe, es war im November und noch nicht einmal so kalt, außerdem waren die Leute jung und grundsätzlich in guter körperlicher Verfassung, war ich sehr geschockt. Ich konnte nach Hause, in ein warmes Zimmer, während die Menschen draußen im Wald übernachten mussten. Das war sehr schlimm für mich. Wir besuchen die Leute im Wald, bleiben einige Stunden mit ihnen, dann ist uns kalt und wir gehen wieder. Was sollen wir sonst tun? Wir haben unter diesen Bedingungen keine andere Wahl. Das ist immer noch hart und schockierend für uns.
Das sagt Mantau von der Sienos-Gruppe. Diese ist online, vor allem auf Facebook, aktiv. Einen direkten Link zum Profil findet ihr auf unserer Website. Die Sienos-Gruppe macht momentan ein Crowdfunding. Den Link dazu findet ihr ebenfalls auf unserer Website.
Rabe Info.
Gleich reden wir hier mit den drei neuen LeiterInnen des Schlachthaustheaters. Davor gibt es aber noch ein bisschen Musik für die Ohren. Genau jetzt, vor 54 Jahren, traten die Beatles zum letzten Mal live auf, und zwar zur Mittagszeit auf einem Dach in der Londoner Innenstadt. Das war aber alles andere als ein normaler Auftritt. Für das Konzert gab es weder Tickets noch Werbung. Die KonzertbesucherInnen waren also alles Menschen, die mehr oder weniger zufällig in der Gegend waren. Der spontane Auftritt sorgte für einen riesen Tumult. Das Konzert wurde von der Polizei aufgelöst. Doch immerhin gibt es einen Live-Mitschnitt des Konzertes, den hören wir uns jetzt an. Hier Get Back von den Beatles in der Live-Version vom Rooftop-Konzert vom 30. Januar 1969.
Rabe Info. Kultur.
Weiße SchauspielerInnen auf der Bühne, ein weißes bildungsbürgerliches Publikum mit grauen Haaren und ein weißer älterer Schauspieldirektor, der alles im Alleingang bestimmt. In Kulturbetrieben neigen sich diese Zeiten langsam dem Ende zu. Aber ganz vorbei sind sie noch nicht. Viele Kulturhäuser bemühen sich um Inklusion und Diversität, so auch das Schlachthaustheater in Bern. Seit letztem Sommer hat es eine neue Co-Leitung, bestehend aus drei weißen Frauen, Lisa Marie Fix, Ute Sengebusch und Maria Spanring. Bei ihrem Antritt kommunizierte das Schlachthaus, dass die neu gewählte Co-Leitung des Theater auch als Ort der Integration und Diversität weiterdenken wolle. Monika Hoffmann wollte wissen, wie das nun umgesetzt wird.
Maria Spanring, du und deine beiden Kolleginnen, Lisa Marie Fix und Ute Sengebusch, habt seit einem guten halben Jahr die Co-Leitung des Schlachthaus Theater Bern übernommen, als Nachfolgerinnen von Maike Lex. Das Schlachthaus kommunizierte damals im letzten Sommer, dass ihr drei das Theater als lokale, nationale und internationale Bühne, auch als Ort der Integration und Diversität, weiterdenken wollt. Was versteht ihr unter Integration und Diversität im Kulturbetrieb?
vielerlei. Wir denken dabei sowohl an das Publikum, das wir ansprechen wollen, natürlich auch an die KünstlerInnen, die bei uns zu Gast sind, die mit einem Gastspiel kommen oder die wir co-produzieren, und auch das Team, das das Schlachthaustheater ausmacht, also die Leute, die im Haus arbeiten.
Ihr denkt das also auf allen Ebenen, diese Integration und Diversität?
Genau. Und dahin zu gelangen ist natürlich ein Prozess. Und ich glaube, das beginnt dabei, dass man selbst versucht, seine Perspektive zu öffnen und Zugänge zu schaffen. Also wenn ich beispielsweise eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter suche, wo mache ich diese Ausschreibung? Wie ist sie formuliert? Ist sie in mehreren Sprachen zum Beispiel? Oder wenn ich diverseres Programm habe, also die Stücke, die wir programmieren, von einem breiten Spektrum von Künstlerinnen gemeistert wird oder eben bespielt wird, bringt das natürlich auch diverseres Publikum.
Du hast jetzt gerade die Mehrsprachigkeit angesprochen, da möchte ich gleich bleiben. Mhm. Im neuen Programm, also bis Sommer 2023, ist sehr auffällig, dass sehr viele Stücke mehrsprachig aufgeführt sind. Also neben Deutsch sind etwa Sprachen wie Portugiesisch, Englisch sehr oft, auch Arabisch vertreten. Widerspiegelt sich diese Mehrsprachigkeit bei den Stücken automatisch auch gleich im Publikum? Wird es diverser?
So zumindest die Idee. Wir gehen jetzt hier rein in die restliche Spielzeit und haben uns eben sehr bewusst, wie du sagst, für solche Stücke auch entschieden und diese eingeladen oder koproduziert. Also es gibt jetzt Stücke, die entweder in sich eine Mehrsprachigkeit haben, also jede Vorstellung beinhaltet mehrere Sprachen, so wie zum Beispiel International Conference of Insecurity ist ein sehr internationales Team, nicht nur eben aus der Schweiz, aus Thailand, aus Texas, aus Spanien, aus Indien, und die sprechen dann auf der Bühne auch schon mehrere Sprachen. Dann gibt es andere Stücke, so wie Five Lines, eine Koproduktion von uns, und dieses Stück wird gezeigt zweimal auf Deutsch und einmal auf Spanisch, denn die Gruppe ist zweisprachig. Und natürlich müssen wir dann schauen, dass in der Kommunikation, also in der Bewerbung von den Stücken, auch diese Communities irgendwie angesprochen werden können.
Wie kommuniziert ihr? In welchen Sprachen und an wen?
Also natürlich, womit kommunizieren wir? Das sind Printmaterialien, das Programmheft, Flyer, Poster. Und das geht aber natürlich auch in die digitalen Medien, also das, was bei uns auf der Homepage ist, auf Instagram, auf Facebook und so weiter. Da, glaube ich, hat man dann schon viel Spielraum. Welche Sprachen kommen vor? Kommen Sprachen vor? Ist es eher emotional, was du kommunizierst? Also sind es Bilder und eben nur der Titel, oder ist dann schon sehr viel weitere textliche Information, die du brauchst, um zu verstehen, ist das Stück für mich? Spricht mich das an oder nicht?
Jetzt sprechen wir noch von hinter der Bühne. Wenn man das Team des Schlachthaustheaters anschaut, ist es ja vornehmlich weiß. Was sind eure Bestrebungen, für im Team mehr Diversität zu haben?
Es ist sehr begrenzt, wie häufig man neue Stellen ausschreiben kann. Daher, glaube ich, erfordert es zu akzeptieren, dass das ein Prozess ist, der auch Geduld erfordert. Das heißt, also eine grundsätzliche Offenheit und eine Bereitschaft und auch eine Aufmerksamkeit auf diese Fragen, wie kann ich mein Team diverser gestalten oder wie kann ich ein Betrieb sein, der einladend ist für möglichst diverse Menschen. Da gibt es natürlich, haben wir jetzt auch schon bemerkt, bei einer letzten Ausschreibung teilweise einfach Einschränkungen, die zum Beispiel die Räumlichkeiten vom Schlachthaustheater mit sich bringen. Da wir nur bedingt, sehr bedingt, einfach ein barrierefreies Haus zur Verfügung haben.
Was hat dich im Hinblick auf euren Fokus auf Diversität und Integration in diesem ersten halben Jahr, an dem du jetzt am Schlachthaus bist, am meisten berührt?
Das ist schon das gemeinsame Erleben von einer Vorstellung. Ich habe mehrere gerade im Kopf, aber wenn du drinnen sitzt und du schaust dich um, mit wem sitze ich hier? Wenn sich das da widerspiegelt, und ich meine, da eine Diversität im Alter des Publikums, von jung bis alt, und eine Diversität im kulturellen Hintergrund, im sprachlichen Hintergrund, in allen möglichen Voraussetzungen, die das Publikum mit sich bringt.
Ein diverses Publikum spricht auch das Stück Perspectives an, welches noch von Donnerstag bis Samstag dieser Woche im Schlachthaus zu sehen ist. Durch Hip-Hop, zeitgenössischen Tanz und Spoken Word werden alltägliche rassistische Mikroaggressionen thematisiert, in Mundart, Deutsch und Englisch. Weitere Infos gibt's auf rabe.ch/info.
Radl Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Montag, den 30. Januar. Podcasts und weitere Infos zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite rabe.ch oder auch auf Spotify. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall, Monika Hoffmann und Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Heinzmann. Heid an guten Tag, macht's gut und bis bald.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.